Wagt Wagenknecht das Wagnis Parteigründung, den Bedarf an Linkskonservativen, denen Populismus nicht fremd ist, den signalisieren viele Umfragen. Sarah Wagenknecht selbst nennt es die Leerstelle im Parteiensystem. Wird sie sie füllen wollen? Ein Knackpunkt. Eine erfolgreiche Parteigründung ist Knochenarbeit. Also werden jetzt Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht, die all das haben, was Sarah Wagenknecht fehlt. Beständigkeit, Berechenbarkeit, Genügsamkeit. Denn die Fleischtöpfe der Macht sind keineswegs gesichert. Eher schon Kannibalismus im linken und ganz rechten Lager. Nur was für politische Feinschmecker. Kurz vor der Gründung die Folgen einer Wagenknecht-Partei, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Livia Gerster ist bei uns, Politikredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Astrid Lorenz, Professorin an der Universität Leipzig. Sie sind dort, haben dort den Lehrstuhl für das politische System Deutschlands und Politik in Europa. Sebastian Puschner ist stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Politik bei der Wochenzeitung Der Freitag. Und Severin Weiland ist Redakteur im Hauptstadtbüro des Spiegels. Herr Puschner, auch wenn vieles darauf hindeutet, noch lässt es Sarah Wagenknecht ja offen, ob sie eine eigene Partei gründen wird. Wie sehen Sie das? Sollte sie den Schritt wagen?
Sollte sie den Schritt wagen? Ja. Ich dachte jetzt, Sie fragen, wird sie den Schritt wagen? Dann hätte ich gesagt, ich schätze mal so auf 70-30. Aber wenn Sie fragen, sollte sie es wagen, dann sage ich, ja, sie sollte es wagen. Das kommt aus einer jahrelangen Beschäftigung mit der Linken, so wie sie ist, heraus. Ich glaube nicht mehr, dass es für diese Partei in irgendeiner Weise einen Weg gibt, auf dem sie zusammenfinden, sich versöhnen und einen Neuanfang starten kann. Die Gelegenheiten dafür waren reichlich. Und dieses in Ihrer Eröffnung angesprochene, diese Leerstelle im Parteiensystem, die, glaube ich, die gibt es durchaus.
Frau Gerster, wie erklären Sie sich denn, dass das Thema einer eigenen Partei, gegründet von Sarah Wagenknecht, nun schon so lange im Raum steht, aber die finale Entscheidung immer noch nicht da ist? Worauf wartet Frau Wagenknecht eigentlich?
Also ich glaube, sie legt es einfach darauf an, maximalen Schaden anzurichten, ehrlicherweise. Also sonst würde man doch nicht sich eine Option so lange offen halten. Das ist ja ihr Spiel, das sie da mit den Medien treibt, immer wieder Gerüchte nähren, dementieren, spekulieren lassen, um dann zu sagen, ja, ich weiß es noch nicht, Ende des Jahres fällt die Partei, während sie ja noch Mitglied der Linken ist. Also ich glaube, da kann man auch sagen, wenn man jetzt keine besonders beschützerischen Gefühle für die Linken hat, das ist einfach schlechter Stil.
Also eher eine destruktive Haltung, Herr Weiland, hat Frau Wagenknecht. Wir erinnern uns ja an die gescheiterte Aufstehen-Bewegung. Hat sie denn das Potenzial, eine eigene Partei zu gründen, zu führen?
Also Sie haben es ja in Ihrem Intro angesprochen. Frau Wagenknecht ist eine besonders auch extrovertierte Frau. Es wird ihr nachgesagt, dass sie das, was eine Parteigründung ja ausmacht, nämlich organisatorische Fähigkeiten zu entwickeln, offenbar in dem Maße nicht hat. Und deswegen glaube ich, dass sie auch deswegen zögert, weil sie braucht ja, um eine Partei zu gründen, einen Unterbau von Leuten, die eher im Schatten agieren und die eine solche Partei für sie organisieren. Und das wird spannend sein, ob sie dazu in der Lage ist, einen Kreis von Personen zu finden, die ihr die technischen Fähigkeiten sozusagen abnehmen. Ich nenne nur ein Beispiel, einen guten Bundesschatzmeister, den braucht man, um die Finanzen zusammenzuhalten, sonst kommt man sehr schnell aufs Glatteis.
Das sind also besonders altruistische Fähigkeiten gefragt, Frau Lorenz. Angenommen, es kommt zur Gründung. Was würde denn eine Wagenknecht-Partei für das bestehende Parteiengefüge in Deutschland bedeuten?
Ich glaube, sie wäre nicht unbedingt mitgliederstark, weil die Zeit der Mitgliederparteien einfach, glaube ich, ohnehin vorbei ist. Aber trotzdem kann sie ja eine Kampagnenpartei sein und große Erfolge feiern in Wahlen. Die Frage ist, ob man sowas dann hält über längere Zeit. Da braucht man dann eben, egal ob es formale Mitglieder sind oder nicht, man braucht Menschen, die dann wirklich zu dieser Partei auch stehen. Ich sehe ein Potenzial, dass der AfD, was abgegraben wird, ja so ein Potenzial, die ja selber auch kämpft, die Protestwähler zu halten und auch bei der Linken. Also das sind, glaube ich, die Hauptprofiteure, was die Wählerstimmen angeht. grundsätzlich ist es natürlich gut für die anderen Parteien, weil es bedeutet, dass dieser große Gegner AfD geschwächt wird.
Es wird ja auch immer wieder gemutmaßt, dass sie möglicherweise sogar im Nichtwählerlager aktivieren kann. Das heißt, die Zahl der Wählerinnen und Wähler weitet sich möglicherweise aus. Man muss sich aber trotzdem mit dieser Partei dann die Wählergunst teilen. Wie groß schätzen Sie denn das Potenzial einer Wagenknecht-Partei, wie sie dann immer auch heißen wird, ein? Und wer würde sie vor allen Dingen wählen?
Also es gibt ja eine Zahl, die seitdem immer wieder herumgeistert. Das ist eine Zahl, die aus Thüringen stammt. Da wird der Wagenknecht-Partei bis zu 25% attestiert. Nun ist das ein Spezifikum. Thüringen ist ein Spezifikum. Es ist ein ostdeutsches Bundesland. Ich weiß nicht, ob im Westen Frau Wagenknecht wirklich so reüssieren kann. Aber ich denke schon, dass sie Milieus anspricht in Ostdeutschland. Das ist zumindest meine These, von denen einige Menschen inhaltlich die AfD aus bestimmten Gründen mit schlechtem Gewissen wählen und möglicherweise eine sogenannte linke Partei mit gutem Gewissen wählen würden, die ähnliche Politikangebote macht. Etwa Kritik an den Waffenlieferungen, an die Ukraine, soziale Fragen, Migrationsfragen. Insofern durchaus sehe ich ein Potenzial, auch das, die Nichtwähler auszuschöpfen, von denen sich ja einige auch abgewandt haben von der klassischen Linkspartei, die sich anderen Milieus zugewandt hat. Und diese Bindekraft, die die Linkspartei ja viele, viele Jahre nach der Wende in Ostdeutschland hatte, nicht in allen Teilen gleichermaßen, aber doch, sag ich mal, im norddeutschen Raum, im Brandenburger Raum, im Berliner Raum, die ist ja verloren gegangen. Und darauf setzt ja auch Frau Wagenknecht. Die möchte sie wieder zurückholen für ihre Parteineugründung.
Ich glaube, es wäre auf jeden Fall begrüßenswert, wenn das gelänge, Nichtwähler wieder an die Urnen zurückzuholen, weil wir haben in Deutschland schon seit viel zu langer Zeit Entwicklungen, der gerade in armen Gegenden, wenn Sie Stadtteile vergleichen, wenn Sie eine Stadt wie Düsseldorf mit Gelsenkirchen zum Beispiel vergleichen bei der letzten Landtagswahl, wo die Wahlbeteiligung wirklich signifikant unterschiedlich ist. Und wir haben auch politikwissenschaftliche Forschung, nach der die Interessen armer Menschen sich in politischen Entscheidungen viel weniger niederschlagen, als es die der, sag ich mal, besser verdienenden Vermögenden oder so tun. Ob das aber gelingt, hängt natürlich von den angesprochenen organisatorischen Fragen ab. Ich glaube, Wagenknecht als Person selbst ist dafür durchaus prädestinierter als viele andere, weil sie von ihrer Rhetorik, von ihrer Sprache her doch so kommuniziert, dass sie vielfach verstanden wird.
Wir sind ja noch beim Thema, wie groß könnte das Wählerpotenzial sein?
Ich wollte noch mal dazu sagen, dass ich glaube, es bleibt trotzdem ein Top-Down-Ansatz. Möglicherweise wird sie dann von Nichtwählern gewählt, aber trotzdem kommt das ja gar nicht von diesen Nichtwählern oder es kommt nicht von denen, die quasi sich als abgehängt empfinden, sondern sie können eigentlich nur wieder ein Paket wählen oder ablehnen, wenn sie sich nicht selber einbringen. Also das sehe ich jetzt noch nicht unbedingt, dass jetzt wirklich Massen mobilisiert werden, die dann in diese Partei strömen und das gestalten, sondern es bleibt ein Angebot, das stark von einer Person gesteuert wird. Was die Mobilisierungsfähigkeit im Osten angeht, das ist sehr zweischneidig, nicht so eindeutig. Wenn man wirklich in die Richtung geht, typischer ostdeutscher Interessen, Stichwort auch Haltung gegenüber Russland, dann verliert man automatisch im Westen ein Potenzial an Wählerinnen und Wählern. Denn das ist, glaube ich, ein ganz großer Kulturunterschied. Selbst in linken Kreisen ist, glaube ich, doch die Zurückhaltung gegenüber Russland ganz klar. Und bei denen, die sozial Protest wählen wollen, heißt es nicht automatisch, dass die so pro-russisch sich, pro-russländisch, ja, also pro-Putin sich äußern wollen. Da wird man viele vor den Kopf stoßen. Mhm. Und insofern ist das wieder eine Gratwanderung. Man muss sich arrangieren, wenn man möglichst viele ansprechen will, darf man nicht so eine klare Russland-Strategie fahren, wie die Wagenknecht bis jetzt gemacht hat.
Frau Gerster, also für Lau wird Sarah Wagenknecht kaum in den Ring steigen. 19% habe ich jetzt irgendwo gelesen, bundesweit. Ist das so eine Größenordnung, mit der sie rechnen kann? Das wäre ja ein enormer Einstieg für eine neu gegründete Partei.
Wäre es, aber das sind ja wirklich nur Umfragen. Und ich glaube, Ihr Kollege von der Leipziger Universität hatte so einen ganz hübschen Vergleich, dass er sagte, wenn man sich vor einen Supermarkt stellt und den Leuten sagt, es gibt da so einen ganz neuen Joghurt, aber man weiß noch nicht genau, wie er schmeckt, können sie sich vorstellen, den zu kaufen? Dann würden vielleicht auch 20% Ja sagen. Also das sagt ja erstmal noch gar nichts über die realistischen Erfolgsaussichten aus. Und ich wundere mich so ein bisschen, dass es hier so klingt zum Teil, als würde jetzt wirklich eine Wagenknecht-Partei uns, unsere Demokratie vor der AfD retten. Also ganz so einfach scheint mir das wirklich nicht zu sein, gerade wenn wir über Thüringen sprechen. Da ist ja der einzige erfolgreiche Landespolitiker der Linken, Bodo Ramelow, den könnte sie ja zum Sturz bringen. Das wäre ja wirklich nicht im Sinne einer Linken.
Ganz kurz noch, weil Sie jetzt von dem Joghurt gesprochen haben. Also offenbar schmeckt dieser Joghurt, auf dem Wagenknecht draufsteht, vielleicht auch nicht so vielen, weil das aktuelle Politbarometer des ZDF hat im August, da gibt es ja diese Skala von minus 5 nach plus 5 für die Leistungen und Sympathien von Politikerinnen und Politikern. Da schafft es Sarah Wagenknecht ganz knapp vor das Schlusslicht Alice Weidel. Also sie hat minus 1,1, Alice Weidel glaube ich noch minus 2,8, also noch ein Abstand, aber mehr auch nicht. Bei den Kollegen der privaten Medien ist es der viertletzte Platz vor Wissler, Janine Wissler, der linken Parteichefin, vor Weidel und Chrupalla, dem Co-Chef der AfD. Das ist nicht irgendwie eine politische Gegend, wo einem die Herzen und Sympathien so zufliegen, wenn man diese Zahlen liest.
Ja, absolut nicht. Und es gab ja auch übrigens ganz andere Umfragen, die ihr wiederum nur ein reales Potenzial von 2-3% ausmachen. Und auch die Linke hat übrigens ein Potenzial von 18%, das sie nicht ausschöpft. Also, dass dieses Potenzial da ist, ist klar. Aber ob eine Wagenknecht das über vielleicht so einen kurzen Begeisterungssturm, der immer mit etwas Neuem entsteht, dann wirklich auch langanhaltend für sich in Anspruch nehmen kann, würde ich schon stark bezweifeln.
Aber die Zahlen von Alice Weidel und Chrupalla, die zeigen ja, dass die Personen gar nicht so wichtig sind. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie wählen jetzt eine bestimmte politische Richtung bei der AfD, sind die Personen nicht so wichtig gewesen, sondern also ich meine, die Unterstützungswerte, die steigen und steigen, relativ unabhängig von diesen Zahlen, wie Sie eben gesagt haben.
Eine Scheinriesin,
naja, die Zahlen, Sarah Wagenknecht. Die Zahlen, die beispielsweise in Bezug auf Thüringen in der Welt jetzt sind, auf die ist nicht viel zu geben, weil man weiß, da hat sich irgendjemand bei einem Forschungsinstitut ausgedacht, wie diese Partei heißen könnte, und vorstellen kann man sich erstmal vieles. Man weiß ja auch nicht, mit wem diese Partei dann zum Beispiel bei den Europawahlen antreten würde. Dass Sarah Wagenknecht selbst dann nach Brüssel geht, ist ja ein bisschen schwer vorstellbar. Dann wäre sie ja hier von der Bundesbühne erstmal wieder weg. Also das sind natürlich Projektionen, Prognosen, die sind nett, mit denen lassen sich Schlagzeilen machen, aber richtig belastbar sind sie nicht. Ich kenne eine politikwissenschaftliche Untersuchung, die ist etwas belastbarer, weil die hat sich nämlich Meinungsforschungszahlen angeschaut, Leute angeschaut, die ihr zuneigen. Und da sind aber nicht irgendwelche Prozente diejenigen, die rauskommen, sondern die drei Kolleginnen und Kollegen aus der Politikwissenschaft, die das untersucht haben, haben sich angeguckt, was sind das für Leute, die sich vorstellen könnten, sie zu wählen. Und das ist wirklich hochinteressant, weil es sind zum Teil Leute, die mit ihrem linken wirtschaftspolitischen Kurs gar nicht viel anfangen können, aber eben dieses gesellschaftspolitisch eher Konservative bedienen. Und das ist natürlich eine Sollbruchstelle. Ob das zusammengeht,
Ergebnis. Aber Herr Puscher, was sagen Sie denn zu dem Einwand von Frau Gerster, dass möglicherweise Sarah Wagenknecht am Beispiel Thüringen einen erfolgreichen linken Politiker, den einzigen Bodo Ramelow, demoliert und am Ende sich nur Björn Höcke ins Fäustchen lacht?
Naja gut, also wenn jetzt diese Prognosen sich so bewahrheiten würden, dann gehen die ja auch zu Kosten, klar, der AfD. Das ist ja sozusagen das, was da prognostiziert worden ist. Das heißt, dass Höcke davon der Profiteur dann wäre, das ist ja nicht gesagt. Und die Situation in Thüringen ist ja schon jetzt wahnsinnig schwierig. Es regiert dort eine Minderheitsregierung, die im Grunde genommen ja, also nicht wirklich regieren kann. Und dass jetzt Sarah Wagenknecht die Unregierbarkeit eines Bundeslandes sozusagen im Alleingang auflösen wird und sich dort dann wieder so alte, gewohnte Mehrheiten finden, ich glaube, das mag vielleicht hier und da ein Wunschtraum sein, aber die Lage wird auch nach der Wahl, ob mit oder ob wo, ohne Wagenknecht-Partei, gerade in Thüringen extrem schwierig sein, dort eine Koalition zu bilden.
Was wird die Wagenknecht-Partei sein? Eine AfD mit demokratischem Programm?
Also es gibt viele Überschneidungen. Das eine ist, das habe ich schon angesprochen, die Kritik an den Waffenlieferungen, die Kritik an der Embargo-Politik gegenüber Russland. Diese Nähe ist offenkundig. Es ist auch die Kritik an einer bestimmten Politik, die im linksliberalen Großstadtmilieu getrieben wird. Da finden sich auch Überschneidungen. Das ist ja einer ihrer Hauptmotivpunkte, wenn man ihr Buch liest, dass sie sagt, die Linkspartei in ihrer alten Form hat sich von diesen Milieus entfernt. Wir haben diese Leute nicht mehr wahrgenommen. Das sind die Leute, die mit kleinen Einkommen, mit Mieten, mit Inflation, mit Energiepreisen zu tun haben. Die haben wir vergessen, und die Linkspartei hat sich in den Großstädten wie Bremen oder in Berlin auf ein Milieu konzentriert, um das auch die Grünen ringen. Also Klimaschutz, Klimafragen, die Fragen der Identität, also welcher sexuellen Neigung fühle ich mich zugehörig, die dieses Milieu bedienen. Und sie hat ja da einen ganz klaren Trendstrich gesagt. Sie hat, diese Leute, die wir früher an der Linkspartei hatten, die müssen wir wieder zurückgewinnen. Und das ist ja auch ein Milieu, was die AfD anspricht. Und zwar insbesondere im Osten. Und ich glaube, wenn diese Partei von Frau Wagenknecht einen Aufschlag machen wird, dann wird es im Osten sein. Und wenn ich eine Sache noch ergänzen darf. Thüringen finde ich deswegen so interessant, auch gerade in der Russland-Frage, weil Bodo Ramelow, wie ich finde, zu Recht ja auch sehr scharf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine kritisiert hat. Und es gibt einen anderen Ministerpräsidenten einer ganz anderen Partei, das ist in Sachsen, Herr Kretschmer, der auf einer Welle reitet, ähnlich wie die AfD, die Politik der jetzigen Bundesregierung auch und auch Teil seiner CDU zu kritisieren, was Russlandpolitik angeht. Und er fährt damit, das zeigen uns die Umfragen, relativ gut. Bei Bodo Ramelow ist es im Grunde genommen der Punkt gewesen, wo auch sein Abschwung eingesetzt hat. Und das ist ja die große Gefahr. Es ist nicht nur die Gefahr, die ihm entsteht durch diese Wagenknecht-Partei, sollte sie überhaupt in Thüringen antreten, sondern auch den Kurs, den er gefahren hat, der ehrenwert ist, der ihm aber in diesem Milieu, Sie haben es angesprochen, in Ostdeutschland, gerade dort in Thüringen jetzt große Probleme macht. Neben vielen anderen, die es vielleicht auch an seiner Koalition zu kritisieren gibt. Aber das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt.
Das heißt also, die AfD, die Wagenknecht-Partei, ähnlich wie die AfD, die möglicherweise den Erfolg in Ostdeutschland sucht. Aber da sie ja auch eine neue Partei ist, ist dieser Erfolg ja nicht unbedingt garantiert, auch wenn sie sich jetzt versucht zu profilieren. Also eine linke Wirtschaftspolitik und eine konservative Gesellschaftspolitik. Gerade war ja schon die Frage, geht das überhaupt zusammen? Offensichtlich gibt es diese Erwartungshaltung vor allen Dingen in den östlichen Bundesländern, wo die AfD bisher stark war. Also die Frage nochmal, ist das tatsächlich ein erfolgsversprechendes Modell, selbst wenn es in der politikwissenschaftlichen Theorie ganz offensichtlich solche Linkskonservativen nicht so häufig gibt und die mehr gewünscht werden?
Ja, genau. Also erstmal ist es ein bisschen intellektuell schwer zu verstehen, dass eine Linke eben konservativ ist und nicht progressiv. Und auch das ganze Thema internationaler Solidarität, was für meine Begriffe zum Linkssein dazugehört, damit ja in Frage gestellt wird. Und man platt gesagt, was Wagenknecht ja tut, Flüchtlinge gegen Arbeiter ausspielt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein langfristig tragfähiges Konzept ist. Ja, es gibt ein Milieu, das natürlich diese Partei wählen könnte, was sich vielleicht auch aus den ehemaligen Corona-Impfgegnern speist, jetzt übergegangen ist in ein waffenlieferungskritisches Milieu und wo man vielleicht sagt, ja, die AfD hat da und da einen Punkt, aber ich bin mir zu gut, um eben diese in Teilen rechtsextreme Partei zu wählen. Das mag sein, aber insgesamt finde ich, ist doch das Risiko so groß, dass wir uns das doch wirklich nicht wünschen können. Es kann doch genauso gut sein, dass sich die Linke vollkommen zerlegt, es keine linke Opposition mehr gibt, nur die AfD triumphiert. Und sich Populisten vom linken und rechten Rand gegenseitig befeuern, ein Klima des Populismus, ein vergiftetes Klima schaffen, in dem seriöse Politiker, die nicht das Blaue vom Himmel versprechen, sondern an Lösungen arbeiten, in dem die da mit ihrer gemäßigten Stimme gar nicht mehr durchdringen.
Aber ich glaube, es ist ja nicht eine Frage, dass, was wir uns wünschen, sondern es ist, glaube ich, die Frage, warum entstehen Parteien in bestimmten Zeiten. Also wir haben ja die Gründung der AfD, die ja auch nicht vom Himmel gefallen ist, sondern wir hatten vorher eine Euro-Krise, dann gab es diese Euro-kritische Partei, die sich dann 2015, 2016 mit der großen Flüchtlingsbewegung nach Deutschland immer mehr in eine Antimigrationspartei gewandelt hat und die heute ja zum Teil rechtsextrem, offen völkisch ist, insbesondere in Thüringen, wo ja der gesamte Landesverband vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft worden ist. Und wir müssen uns doch eigentlich fragen, warum reden wir heute in dieser Sendung über die Möglichkeit einer Partei, die sich, wie auch immer wir sie nennen, aber dieser Wagenknecht-Partei bilden kann? Es gibt doch offensichtlich eine Lücke, die sie besetzen kann, denn sonst hätten wir ja auch nicht diese Umfrageergebnisse, die darauf hindeuten, dass sie eine Chance hat. Die Frage ist in der Tat, ob sie das langfristig ausfüllen kann. Aber nehmen wir das Beispiel Migrationspolitik. Ihre Kritik ist ja, dass wir nicht eine Politik der offenen Grenzen machen können, wie sie ja in Teilen die Linkspartei propagiert. Sie hat ja jetzt mit der Frau Rakete sogar eine Kandidatin für die Europaliste vorgeschlagen, die ja eine aktive Flüchtlingshelferin war bzw. noch ist. Also ein konträres Konzept. Es gibt zwei Konzepte in der Linkspartei, das Wagenknecht-Konzept gegen das andere Konzept. Die kommen einfach nicht mehr zusammen. Und deswegen, glaube ich, ist diese Spaltung, die auch getrieben ist von erheblichen persönlichen Animositäten, einfach unabwendbar. Und in der Migrationspolitik haben wir ja gesehen, wenn wir den Blick zum Beispiel werfen nach Dänemark. Die Sozialdemokratie Dänemarks hat ja mit einer ganz restriktiven Migrationspolitik es wieder geschafft, die Rechtspopulisten in Dänemark zurückzudrängen und alte Milieus wieder an sich zu binden. Also es ist überhaupt nicht gesagt, dass konservative Elemente und linke Politik, Sozialpolitik nicht zusammengehen können.
Jetzt bekommt ja die AfD offensichtlich da schon Fraxhausen wegen dieser Absichten. Die Co-Vorsitzende der Partei, Alice Weidel, hat am Sonntag im ARD-Sommerinterview gesagt, die Gründung von Sarah Wagenknecht, die würde das regierungskritische Lager spalten. Damit solle die AfD von einer Regierungsbeteiligung abgehalten werden. Wagenknecht sei eine willige Erfüllungsgehilfin von Ampel und CDU. Nochmal, Herr Puschner, welche Möglichkeiten hat Sarah Wagenknecht als Alternative zur Alternative für Deutschland Erfolg zu haben?
Naja, nehmen wir das Beispiel der Waffenlieferung oder der Frage des Verhaltens in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Was wählt denn jemand, der gegen Waffenlieferungen ist? Und wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, was wir uns wünschen oder so, aber was gibt es für ein Angebot für den? Im Moment gibt es, wer für denjenigen, der gegen Waffenlieferungen ist, im Grunde genommen nur die Option, die AfD zu wählen. So. Da ist eine Lücke. Da ist eine Lücke, die sie doch durchaus füllen könnte, weil es natürlich auch beispielsweise friedensbewegte, vielleicht auch ehemalige Grünen-Anhänger, Anhängerinnen gibt, die das gar nicht mal so sehen, wie das, ein Großteil der Parteien sieht, auch ein Großteil der in Medien wiedergegebenen Meinungen so vertritt. Und für die wäre das beispielsweise dann ein alternatives Angebot, wobei sich wiederum die Frage stellt, wie nachhaltig ist das dann? Und insbesondere auch, glaube ich, wird davon abhängen, wie dieser Krieg weiter verläuft und inwieweit er Thema ist. Im Moment ist es ja eine Phase der Gewöhnung. Da tobt jetzt tausende von Kilometern entfernt hier ein Krieg. Wir sehen aber auch keine großen Friedensdemos im Moment oder so. Also im Moment würde sie
also weit weg ist er nicht. Also Luftlinie 1000.
Natürlich, er ist näher als es viele und die meisten anderen Kriege der Vergangenheit waren. Aber im Bewusstsein ist er im Moment durchaus weiter weg, als er das noch vor einigen Monaten war. Wenn er wieder zurückkommt in das Bewusstsein in den nächsten Monaten, wenn beispielsweise die ukrainische Offensive weiterhin nicht vorankommt, wenn dieser Krieg sozusagen dort ins Stocken gerät, wenn die Diskussion der Waffenlieferungen auch vielleicht in Bezug auf Energiepreise wieder hochkocht, dann kann das natürlich Wasser auf die Mühlen von Sarah Wagenknecht sein.
Es ist mehrfach der Begriff Fortschritt hier gefallen. Müssen wir den vielleicht neu definieren? Fortschritt war ja bisher immer mehr Liberalität, mehr Selbstbestimmung anstatt einer patriarchalischen Gesellschaft, die in Deutschland noch gar nicht so lange zurückliegt. Jeder kann so leben, wie er möchte. Gendern ist etwas, was als moderne Sprachkompetenz gilt. Müssen wir da, und das galt immer als links, links war immer fortschrittlich, damit kann die Linkspartei heute immer noch Wahlkämpfe bestreiten. Müssen wir diesen Fortschrittsbegriff neu definieren?
Also in der Politikwissenschaft wird schon ganz lange links nicht als das, was Sie vorhin gesagt haben, bezeichnet, sondern es wird da schon also wirklich relativ lange unterschieden zwischen zwei Dimensionen, die sozioökonomische, die soziokulturelle. Und das eine ist eben konservativ, das haben Sie ja gerade erläutert, aber das Bewusstsein ist eigentlich schon lange da, dass man da unterscheiden muss. Und die Gesellschaften in Europa unterscheiden sich auch, wie da so die Wählerschaft und Sympathisanten jeweils verteilt sind. Das ist also gar nicht neu. Es ist auch überhaupt gar nicht neu, dass konservativ sein kann, spätestens seit 1989. Das wurde nur oft überhaupt gar nicht wahrgenommen, weil die linken Parteien in Osteuropa ja natürlich alle konservativ sind. Es gab ja vorher ein System, das ein anderes Modell verfolgt hat. Also diese Begriffe von konservativ und progressiv, die passen sowieso in vielerlei Hinsicht überhaupt gar nicht dafür, die Realität gut einzufangen. Und jetzt haben wir eben noch so quer zu diesem ökonomisch und kulturell ja diese Dimension zum Russlandkrieg. Das passt nicht da rein. Das ist im Grunde eine dritte Konfliktdimension, die relativ stark ist in der Gesellschaft, aber aus meiner Sicht eher zwischen Ost und West tatsächlich mal geht. Ist ja nicht bei allen Themen so. Und deshalb ist es schwer zu prognostizieren, wie da die Unterstützung für so eine Partei sein wird. Und man muss sehr genau schauen, was steht dann nachher im Programm. Es kann nicht die Linie nur von Sarah Wagenknecht persönlich sein, denn damit wird sie aus meiner Sicht längerfristig in Westdeutschland nicht unbedingt verfangen. Darf ich noch eine Sache sagen?
Ja, bitte.
Es wurde ja oft argumentiert, wir wollen eigentlich zurück zu den stabilen Verhältnissen der 80er Jahre. Da ging das ja auch. Das war ja auch Demokratie. Ja, wir zurück zur ökonomischen Vernunft, heißt es ja jetzt bei allem, was man so hört, zur Wagenknecht-Partei. Aber man muss ja doch sagen, dass die Verhältnisse sich sehr verändert haben. Ob das nun die europapolitische Einbindung ist, ob das der Asylartikel ist im Grundgesetz seit den 90er Jahren. Da kommt man ja gar nicht ohne große Unterstützung hin. Und da muss man eine Wagenknecht-Partei sofort fragen, wie halten Sie es mit der AfD? Wie wollen Sie denn 2/3-Mehrheiten organisieren, um das Grundgesetz zu ändern? Das sind ja ganz praktische Fragen, um überhaupt irgendwelche Träume verwirklichen zu können.
Ja, also das muss man Sie fragen, weil wir haben jetzt ja schon öfter Thüringen erwähnt. Da gibt es ja einen Mann namens Möller, enger Vertrauter von Höcke. Und der hat anders als Weidel geredet. Der freut sich schon auf eine Wagenknecht-Partei und sagt, ja super, dann können wir eine Koalition bilden gegen das, wie es ja immer bei der AfD heißt, Kartell der Altparteien. Also da wird mir Angst und Bange, ehrlich gesagt, wenn ich das höre. Und die Frage ist immer, und die stellt sich übrigens auch die CDU, holt man AfD-Wähler zurück oder rennt man ihnen nach? Und bei Wagenknecht habe ich schon immer wieder stark das Gefühl, dass sie ihnen nachrennt mit ihrem Gerede davon, also dass irgendwie der Staat uns vorschreibe, wie wir zu essen, zu reden hätten. Das ist einfach vollkommener Quatsch. Diese Verbote, von denen sie da spricht, die gibt es nicht. Und auch zum Thema Russland, wenn sie da eine Täter-Opfer-Umkehr betreibt, indem sie sagt, also wir hätten einen Wirtschaftskrieg gegen Russland vom Zaun gebrochen, dann ist das einfach perfide und zynisch. Und das, finde ich, muss man auch immer wieder klar machen, wenn man von einer Wagenknecht-Partei redet.
Das heißt, in dem Fall, in diesem Fall, soll ausnahmsweise die Kopie besser sein als das Original.
Genau, was ja schon oft nicht aufgegangen ist, sondern sich bewiesen hat, dass immer das Original gewählt wird, auch wenn CDU-Vertreter das probiert haben, zum Beispiel.
Wenn ich eine Sache sagen darf, was die Betrachtung der AfD angeht, ist eine Partei, mit der ich mich auch seit Jahren beschäftige. Und mir ja fiel auf bei diesem Sommerinterview von Frau Weidel, dass sie bei aller Kritik an Frau Wagenknecht doch viel Sympathie auch hat erkennen lassen. Sie hat ja gesagt, sie wünsche ihr alles Gute. Und sie hat das ja sehr moderat vorgetragen. Und es gibt auch außerhalb des AfD-Milieus, beispielsweise bei dem Höcke-Förderer und Freund Gott Götz Kubitschek, gibt es Stimmen, die sagen, die Frau Wagenknecht dürfen wir keinesfalls scharf angreifen. Wir dürfen also nicht so einen denunziatorischen Wahlkampf gegen sie führen, etwa als ehemaliges Mitglied der Kommunistischen Plattform, der früheren PDS. Das zeigt ja, man kämpft dort im Osten zumal um dasselbe Milieu. Und da gibt es also eine gewisse Rücksichtnahme. Und Sie haben ja den Herrn Möller genannt, der sich schon darauf freut, dann sogenannte Bündnisse mit dieser Partei dann durchzuführen. Das wird man abzusehen haben. Denn es ist, für mich ist da einer Unterscheidungspunkt. Und das ist die Frage, wie geht sie in der Migrationsfrage um? Also es gibt in der AfD diesen in Teilen der Partei völkischen Ansatz. Wird sich der wiederfinden im linken Gewand bei der Wagenknecht-Partei? Da kann ich ehrlich gesagt auch keine Garantie dafür abgeben, dass das nicht so sein wird. Aber im Moment ist das, was Frau Wagenknecht sagt in Migrationsfragen, unterscheidet sich ja nicht so sehr von dem, was auch in anderen Parteien diskutiert wird über die Frage stärkerer Grenzkontrolle, wie können wir den Zustrom herunterfahren. Das ist, glaube ich, der eine Punkt, der sie von der AfD sozusagen trennt. Man wird aber dann, wenn sich tatsächlich diese Partei etablieren sollte im Osten, dann sehen, wie geht es ganz unten in den Kommunalen, in den Landesparlamenten mit ihr weiter. Und das ist ja eine offene Frage da.
Wir haben jetzt schon mehrfach gehört, dass was das für die bisherige politische Heimat von Sarah Wagenknecht bedeutet. Die Linke, die maximal, haben Sie es, glaube ich, gesagt, demoliert werden soll, also Partei auf offener Bühne gemeuchelt wird. Was macht das jetzt mit der Partei, die Linke? Liefert sie sozusagen auch noch die Munition, mit der Sarah Wagenknecht dann auf sie ballern kann? Wie ist die ganze Strategie der Linken zu sehen? Was bedeutet das dann tatsächlich, wenn sie ernst macht?
Ja, ich würde mal sagen, die Linke ist schon so gut wie maximal demoliert. Sie ist bei unter 5% gelandet bei den letzten Wahlen. Sie hat aufgrund von ein paar tausend Stimmen und einem Direktmandat noch gerade so den Einzug in den Bundestag geschafft, als Fraktion. Der ist aber auch immer noch fragil. Es gibt da gewisse noch gerichtliche Entscheidungen hinsichtlich der Wiederholung in Berlin. Also wie viel tiefer soll es denn noch gehen sozusagen? Die Linke ist ohne Erfolg und auch die neue Parteiführung hat keinen Erfolg. Und natürlich ist ein Grund dafür, dass sich dort zwei Lager miteinander bekriegen und es für Außenstehende immer schwieriger wird, nachzuvollziehen, was das eigentlich soll oder warum sie dieser Partei eigentlich die Stimme geben soll. Ich glaube aber, dass es durchaus für sozusagen diese Linke eine Option geben kann, weil anschließend an das, was Sie gerade gesagt haben. Ganz interessantes Interview von Naika Forotan, Migrationsforscherin hier in Berlin, durchaus ja auch eine prominente Stimme, hat bei uns in der Zeitung vor kurzem gesagt, die Wagenknecht-Partei, das ist so eigentlich der einzige Gamechanger, den es auch geben kann, um die AfD nächstes Jahr zu dezimieren. Hat gesagt, Wagenknecht ist keine intrinsische Rassistin, sondern könnte dort ein Milieu binden, was durchaus eben nicht diesen völkischen Weg oder
der Feind meines Feindes ist mein Freund.
So in etwa. Aber sie hat noch was Interessantes gesagt, darum komme ich drauf. Sie hat gesagt, für die Linke als solche gibt es natürlich durchaus ein Potenzial als beispielsweise postmigrantische Partei. Wir haben viele Migrantinnen und Migranten oder Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland, die nicht wählen, die nicht in der Demokratie in irgendeiner Weise vertreten sind.
Könnte ein Ansatz, aber die Bündnisgrünen schon diese Position.
Womöglich, aber vielleicht reden wir da ja dann wieder über Einkommens- und Klassenzugehörigkeit. Vielleicht gibt es ja auch Migrantinnen und Migranten, die bei den Grünen nicht so vertreten sind. Und natürlich ist dieser Ansatz mit Gerhard Trabert, dem anderen Kandidaten für das Europaparlament, der vorgesehen ist, und Carola Rakete durchaus interessanter. Das ist jetzt der Versuch der sogenannten Bewegungslinken, genau auch dieses Milieu zu mobilisieren. Und das ist jetzt aus Sicht der Parteiführung meiner Meinung nach keine schlechte Entscheidung.
Fest steht nur, dass im Moment in der Partei offenbar niemand Verantwortung übernehmen will. Es werden zwei Fraktionsvorsitzende im Bundestag gesucht. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch sagt, ich werde dafür kämpfen, dass die Fraktion Fraktion bleibt. Da hat er sich auch was vorgenommen. Dann würden, glaube ich, drei gehen aus der Fraktion. Dann würde der Fraktionsstatus verloren gehen. 10 etwa rechnet man, könnten mit Sarah Wagenknecht die Fraktion verlassen. Dann ist es nur noch eine Gruppe.
Gab es auch schon.
Es gab auch mal nur 2 Abgeordnete der damaligen noch PDS, glaube ich, weil sie die 5%-Hürde nicht geschafft haben und nur 2 Direktmandate bekommen haben. All das sind ja keine guten Zukunftsperspektiven für die Linke.
Nö. Man muss jetzt natürlich kurzfristige und langfristige Perspektiven nochmal unterscheiden. Man hat auch bei anderen Parteien schon gedacht, die sind jetzt weg vom Fenster, die Zeit ist vorbei. Man hat lange Zeit diskutiert, braucht es überhaupt noch den Liberalismus? Wir sind alle so liberal, braucht es überhaupt noch liberale Parteien? Dann gab es die Diskussion, braucht man überhaupt sozialdemokratische Parteien und so weiter. Also es kann sein, dass Parteien vorübergehend auch weg sind, gar nicht stark sind und sich dann wieder berappeln. Das kann sein, das wissen wir heute noch nicht. Aber kurzfristig sehe ich jetzt auch keine rosige Zukunft für die Linke.
Könnten wir denn in Deutschland auf eine Partei wie die Linke verzichten? Oder würde das irgendwas ins Rutschen bringen?
Also ich glaube, wir könnten nicht darauf verzichten. Ich habe das auch kürzlich in einem Kommentar geschrieben, dann kamen gleich böse Briefe, wie jetzt schon die FAZ ist jetzt schon für eine linke Opposition. Eben, und Christian Lindner sagte es ja auch, im Notfall könnte man noch die Linke wählen und meinte eben, man muss nicht die AfD wählen. Und das würde ich unterstreichen, denn natürlich muss es, wenn es eine Ampelregierung gibt, irgendwie auch eine Opposition von links geben, denn sonst überlässt man das Feld ja vollkommen der AfD. Und insofern würde ich auch Ihnen widersprechen, Herr Puschner, dass es nicht tiefer bergab gehen kann. Im Moment gibt es ja noch eine Fraktion, die Linke, und dieser Fraktionsstatus wäre dann natürlich schnell dahin und dann hätte man keine Opposition mehr im Bundestag, keine Linke.
Also die Linke hat ja auch gezeigt in ihrer Geschichte, zunächst als PDS-Nachfolgerpartei, dann der SED, der früheren Staatspartei der DDR, dass sie eine integrative Leistung vollbracht hat. Das sehen wir an Bodo Ramelow, der Ministerpräsident ist in Thüringen. Wir haben es gesehen an einer rot-roten Koalition damals in Berlin unter Klaus Wowereit. Wir sehen es immer noch an einer rot-rot-gelben, grünen Koalition in Bremen, dass diese Partei durchaus integrative Kraft hat. Nur im Osten hat sie ja doch tendenziell stärker verloren. Da können auch diese relativ guten Ergebnisse bei der letzten Abgeordnetenhauswahl in Berlin nicht drüber hinwegtäuschen, wo die Linke ja noch gut rausgekommen ist, obwohl sie in der Opposition landete. Und in Bremen ist sie durch die Arbeit der Senatoren, durch eine starke Konzentration auf Sozialpolitik wieder in die Regierung gekommen. Da zeigt sich also durchaus, dass der reformerische Flügel bei den Linken da einen Ansatz hat.
Also dieser Vorwurf, das sind Lifestyle-Linke, der ist deplatziert.
Also in Bremen würde ich sagen, hat sich das nicht so erwiesen, weil man sich dort sehr stark auf das Milieu der Sozialpolitik konzentriert hat. Also ein klassisches Thema aufgegriffen hat, eigentlich ganz im Sinne von Sarah Wagenknecht. In Berlin würde ich sagen, in dieser diversen Stadt ist es nochmal anders. Aber wenn wir rausgehen aus Berlin, schon nach Brandenburg, dort ist die Linkspartei schon nicht mehr das, was sie vor 10, 15 Jahren war. Und sie ist es auch nicht mehr in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist es auch nicht mehr in den anderen ostdeutschen Ländern, außer in Thüringen. Und selbst da schwächelt sie ja doch gewaltig.
Dieser Vorwurf kommt ja immer wieder. Sie wäre für das, die Linke, für das woke, urbane Milieu da, für linke Studentenzirkel. Und jetzt mit Carola Rakete, eine Flüchtlingshelferin in der Spitzenkandidatur für die Wahl zum Europäischen Parlament. Wie gesagt, Lifestyle-Linke, würde man sich in Berlin auch überlegen, ob Gesine Lötsch und Petra Pau zum Beispiel diesem Profil so wirklich entsprechen würden. Ist das ein ungerechtfertigter Vorwurf?
Das ist sicherlich ein in vielfacher Hinsicht immer wieder auch überspitzter Vorwurf und zugespitzter Vorwurf, der dann auch außer Acht lässt, dass es ja durchaus auch Studierende gibt, die sich in ihren Unistädten keine Wohnung leisten können aufgrund der Wohnungsnot und durchaus empfänglich sind für Programmatiken wie die der Linken. Aber man muss sich ja nur den letzten Parteitag anschauen oder auch lesen, was Gregor Gysi jetzt sagt. Das ist ja keiner, der Polemiken gegen Lifestyle-Linke verdächtig ist. Aber auch er hat gesagt, Leute, Binnen-I oder Sternchen, das ist nicht die Frage, die unsere Wählerinnen und Wähler mehrheitlich interessiert. Wir müssen für vor allem soziale Fragen streiten. Also ich glaube, wenn man
aber
das
darüber
Buch
redet Wagenknecht ja am allermeisten. Ne?
Na, das ist nicht mein Eindruck. Sie redet meinem Eindruck nach am allermeisten eigentlich schon über soziale Themen. Sie wird nur sehr gern darauf angesprochen und das, was sie dazu sagt, wird im Grunde genommen dazu dann verarbeitet. Wenn man sich ihr Buch anliest, wenn man sich ihr Buch durchliest, dann findet man dort ganz viel. Im Grunde genommen ist es eine Popularisierung und Polemisierung von dem, was Andreas Reckwitz in seinen Büchern schreibt. Singularisierte Gesellschaft, das ist ganz ähnlich. Es ist auch eine der meistzitiertesten Werke. Und man muss ja nochmal sagen, die Leute, die sich jahrelang an ihr und an dieser Kritik abgearbeitet haben, beispielsweise in der Linksfraktion im Bundestag, bei denen hatte man schon über die Jahre hinweg den Eindruck, dass es eigentlich kein wichtigeres Ziel gibt, als Sarah Wagenknecht loszuwerden. Jetzt stehen sie kurz vor dem Ziel, jetzt treten die beiden Fraktionsvorsitzenden zurück und keiner ist anscheinend irgendwie bereit, sich jetzt da vorne hinzustellen und den Kahn aus dem Dreck zu
fahren. In diesem Buch, Die Selbstgerechten, rechnet sie ja mit der Identitätspolitik der Linken ab. Ist das Ausdruck eines Kulturkampfes in Deutschland, wo Sarah Wagenknecht und die Ihren mit der AfD auf der einen Seite sind, die anderen Parteien auf der anderen?
Also ich glaube, es gibt ja Umfrageergebnisse dazu auch. Da sind natürlich immer die Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Das ist schwierig, dann die Interpretation. Aber ich glaube, dass mittlerweile der Großteil der Gesellschaft eigentlich relativ entspannt mit diesen Themen umgeht und sich eigentlich eher da denkt, haben wir nicht andere Themen, über die wir sprechen müssten. Insofern taugt das, glaube ich, nicht so wirklich für die Mobilisierung der Mehrheit der Gesellschaft. Teile schon. Ich glaube nicht, dass man sich jetzt noch wahnsinnig lange mit diesem Thema groß beschäftigen kann. Das ist irgendwie auch jetzt vom Tisch, habe ich den Eindruck. Man braucht die neuen Themen und ich glaube, dass da Russland viel mehr zählt oder auch die Frage Spitzensteuersatz und solche Dinge, also so handfeste Themen auch, Gesundheitsversorgung und andere Dinge, die werden auf der Agenda stehen. Ob das immer die Themen sind, die dann wirklich in der Europawahl gut aufgehoben sind oder in Landtagswahlen, das frage ich mich. Weil es werden ja die ersten Wahlen sein, wo sich diese Partei bewähren muss und wonach dann alle sie bewerten werden, ob sie jetzt erfolgreich ist oder nicht. Aber eigentlich sind die Themen eher bundespolitische Themen und europapolitisch aber anders konturiert. Ich sehe noch nicht, dass man im Grunde als Wählerschaft sozusagen da jetzt an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt Sympathie für so ein Projekt ausdrückt. Also es bringt dann nicht so viel.
Sarah Wagenknecht läuft ja Gefahr, als Tiger zu springen und als Bettvorleger zu landen. Wir wissen nicht genau, macht sie ernst oder nicht. Das ist ja auch Thema der Sendung hier. Sie hat ja selbst ja einiges wörtlich dazu beigesteuert in den letzten Tagen in Interviews. Strukturen aufbauen, sagt sie, Organisation, Landesverbände, das werde ich nicht leisten können. Klassische Parteiarbeit ist ihr zu viel. Dafür hätte sie jedoch Freunde in der Linken, die ihr jetzt folgen werden. Solche Bekenntnisse im Vorfeld der Gründung einer Partei, was signalisieren die eigentlich sozusagen? Eine ehrliche Selbsteinschätzung oder eher ein Hinweis darauf, also ich glaube, ich mag es doch nicht?
Ja, also insofern ehrlich, als dass sie ja offen zugibt, dass sie schon mal gescheitert ist mit der Bewegung Aufstehen und insofern daraus für sich den Schluss gezogen hat, dass das nicht ihr Ding ist. Aber naja, wenn sie sagt, gut, also die Kernarbeit, das sollen andere machen, ich kann dann die Position nach außen vertreten. Also im Klartext, ich kann dann bequem vom Talkshow-Sessel aus kommentieren, was die anderen da aufbauen. Also ich finde das irgendwie, das entspricht doch eigentlich einer Lifestyle-Linken. Also für mich ist Wagenknecht da die größte Lifestyle-Linke, die eben YouTube-Sendungen macht und da wie eine Influencerin agiert, aber im Bundestag nie zu sehen ist, keine Facharbeit in den Ausschüssen macht, sondern sich dafür zu gut ist. Und das würde mich als möglicher Wähler einer solchen Partei schon ins Grübeln bringen.
Das heißt, wen braucht sie denn eigentlich? Coolies, Drohnen, Leute, die völlig entsagen mit asketischen Fähigkeiten, die nichts für sich wollen und alles für Sarah. Gibt es solch ein Arbeitsplatzprofil noch in der Republik?
Naja, also erstmal muss man sagen, das, was sie da jetzt gesagt hat, ist ja nicht neu. Das sagt sie schon seit Jahren. Sie erklärt seit Jahren, eigentlich seit dem Ende ihrer Zeit als Fraktionsvorsitzende, dass sie gewisse Schwächen hat. Und ich finde das eigentlich doch eine angenehme Art von Ehrlichkeit, als Politikerin dazu zu stehen, dass zum Beispiel die Kernarbeit der Mehrheitsbeschaffung oder so weiter nicht das eigene Anliegen ist. Das ist aber letztlich für die Frage, kommt es zur Parteigründung oder nicht, die entscheidende Frage. Weil der Deal ist ja offensichtlich der, dass sie ein Team hat aus Leuten, das gerade an den rechtlichen Voraussetzungen, an der Organisation und an allem arbeitet. Und ich denke mal, irgendwann jetzt eben in den nächsten Monaten wird dann die Frage, der Zeitpunkt ist Hoppe oder Top sein. Dann wird ihr vorgelegt, was sozusagen da jetzt vorbereitet wurde. Dann wird sie den Daumen heben oder senken. Und in diesem Kreis, denke ich mal, ist durchaus der ein oder andere dabei, der schon den Fusionsprozess zwischen WASG und PDS mitgemacht hat, also eine gewisse Erfahrung bei solchen Fragen mitbringt. Und es sind, glaube ich, doch auch der ein oder andere Junge dabei, der wahnsinnig viel Frustration aus den vergangenen Jahren und der Fraktions- und der Parteiarbeit zieht und irgendwie jetzt vielleicht irgendwie die Chance sieht, dass doch nochmal politisch was Neues startet.
Wie lang hat sie noch Zeit? Wie groß ist das Zeitfenster?
Nicht mehr lang. Die Europawahl ist definitiv der Termin, der am Horizont
steht. Hat sie einen politischen Businessplan oder wird sie die Finger davon lassen?
Also ich glaube, sie wird noch die Hessen- und die Bayernwahl sich angucken und danach muss sie im Verlauf des Spätherbstes, Winters eine Entscheidung treffen. Denn also sie kommt da relativ, selbst mit 2% käme sie ja rein und dann bekommen sie, glaube ich, ab 0,5% sogar Rückerstattung. Das heißt, es gibt noch einen finanziellen Vorteil. Also es würde sich ohnehin lohnen, das in Angriff zu nehmen. Und dann muss sie natürlich die nächste Frage entscheiden, treten wir in den ostdeutschen Bundesländern an, in denen nächstes Jahr Landtagswahlen anstehen, also Thüringen und Sachsen. Und das alles muss sie in sehr kurzer Zeit jetzt entscheiden. Sie haben ja das angesprochen. Sie selber ist nicht sie ist nicht in der Lage, diesen organisatorischen Apparat zu führen. Sie braucht also wirklich entscheidende Leute. Und das ist für mich die spannende Frage. Hat sie die wirklich in ihrem Umfeld von den Leuten, die man ja kennt, die auch im Bundestag sind und die zu ihr gezählt sind? Das sind alles sehr laute Leute. Die sind so ähnlich strukturiert wie sie, aber sind die wirklich in der Lage, eine Partei zu führen und auch eine Partei zusammenzuhalten? Oder werden da nicht dann doch wieder neue Fliehkräfte ausgelöst? Also, die Entwicklung, ich sag mal, wenn man es parallel nimmt mit der AfD, ein Mann wie Gauland, von dem wusste man auch, dass er sehr gut war, Dinge zu delegieren. Er ist ja heute Ehrenvorsitzender der Partei und Fraktion. Früher war er als Parteivorsitzender, musste er in die Bütt und dann musste er dort auch die Partei organisieren, hat das aber geschickterweise immer auch durch andere machen lassen. Also, es ist bei der AfD gelungen, das zu stabilisieren und die Frage ist, ob ihr das gelingt.
Wir haben leider nur noch 30 Sekunden. Wird sie es machen? Was meinen Sie? Standpunkt heute? Legen Sie sich nicht fest, Sie müssen nichts retten.
Ich lege mich nicht fest.
Also wenn sie es nicht macht, dann hat sie wirklich ein Jahr lang ihre Partei und das Land in Atem gehalten, um dann am Ende zu sagen, nee, sorry, ich habe jetzt zwar alles zerstört, was da ist, aber kann nichts Neues anbieten. Also das wäre dann ihre Hinterlassenschaft.
Gut, das warten wir in aller Ruhe ab. Vielen Dank bei Livia Gerster, Astrid Lorenz, Sebastian Puschner und Severin Weiland. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Rede zur Lage der EU. Was bedeuten von der Leyen's Vorschläge? Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade, darin heute Abend schon Europa, nämlich die Berichterstattung aus der Sitzungswoche des Europäischen Parlaments. Das wird morgen also in der Rede von Ursula von der Leyen dann hineinmünden. Bleiben Sie bei uns.